Ja, ihr Lieben, schön hier zu sein in kleiner Runde. Es ist bemerkenswert, dass Menschen alles Mögliche tun, um zu bewirken, dass Bedrängnisse aufhören. Manche gehen den Weg, dass sie versuchen aufzuklären, andere demonstrieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesen Dingen versuchen zurechtzukommen. Dieser Wunsch zurück zu dem, was man mal hatte. Aber die Frage, die sich von der Schrift her stellt, ist, wer tut Buße? Im Lukas-Evangelium in Kapitel 21, und zwar in den Versen 25 bis 27, da wird über die letzten Ereignisse berichtet, und zwar unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus Christus. Und er selber redet in dieser sogenannten Endzeitrede über dieses Thema. Und dort heißt es dann ab Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Jesus sagt also hier, dass unmittelbar vor seiner Wiederkunft Dinge erschüttert werden. Und zwar so, dass Menschen in Furcht sind und in Furcht vor der Erwartung von Dingen, die über den Erdkreis kommen werden. Sie verschmachten, so steht es hier. Sie sind in Angst und in Ratlosigkeit. Und das Besondere an diesem Text und diesem Aufruf von Jesus Christus ist, dass er in Vers 28 dann zu seinem Volk sagt, blickt auf, hebt eure Häupter empor. Also während die einen in Angst sind, die einen in Ratlosigkeit, sie verschmachten mit Furcht vor der Erwartung der Dinge, die kommen, sollen die anderen ihre Häupter emporheben und Christus anschauen und sich darüber freuen. Das ist schon ein Kontrastprogramm. Die Menschen, die Angst haben, die auch hier beschrieben werden in dieser prophetischen Rede und die verschmachten, die haben im Lauf ihres Lebens eine ganze Reihe Dinge erlebt, die sie zur Umkehr hätten bewegen können. Im Buch der Offenbarung in Kapitel 16 wird berichtet, dass Gott Gericht hält. Und in diesem Zusammenhang ist etwas ganz Merkwürdiges. Da steht nämlich, Offenbarung 16, Vers 7, und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und zunächst einmal ist die Frage, um was für ein Gericht geht es hier? Es wird hier in der Mehrzahl gesprochen von Gerichten, nicht von einem Gericht. Es geht hier um Gerichte, die Gott über diese Welt bringt, bevor Jesus Christus wiederkommt. Es gibt im Hebräerbrief ein Wort, nämlich in Hebräer 9, Vers 27, das auf dieses eine Endgericht hindeutet. Das ist aber nicht das, was hier in Offenbarung 16 steht. Ich lese Hebräer 9, 27, dieses Wort kennt ihr, da steht, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Da ist von diesem Gericht, von diesem einen Endgericht die Rede. Man stirbt einmal und danach gibt es nicht noch irgendwas, sondern danach gibt es das Gericht. Aber in Offenbarung Kapitel 16, da redet die Schrift von etwas anderem, nämlich davon, dass Gott Gerichte gibt, und zwar während Menschen noch auf der Erde sind. In Offenbarung 16 geht es mit Vers 1 so los, da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen: Geht und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Und dann wird in Vers 16 davon geredet, dass diese Schalen des Grimmes Gottes als Gericht erklärt werden. Ja? In Vers 7 heißt es dann: Ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Über diejenigen also, die auf dieser Erde sind, noch sind. Und weil sich eben diese Gerichte, von denen hier in Offenbarung 16 gesprochen wird, an Menschen vollzieht, die noch nicht gestorben sind und noch nicht vor dem Thron stehen und das Endgericht erfahren, sondern hier auf dieser Erde. Deshalb müssen wir uns fragen, ja, wann geht denn sowas in Erfüllung? Wann passiert denn so etwas? Wisst ihr, die Toten, von denen in der Offenbarung Kapitel 20 geredet wird, die Toten, die bei diesem Endgericht dabei sind, das sind diejenigen, die nicht wiedergeboren sind. Da steht in Offenbarung 20, Vers 12: Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das Tröstliche ist, dass an diesem Endgericht die Kinder Gottes, die Gemeinde, das geistliche Volk Gottes nicht dabei ist. In Offenbarung 20, Verse 5 bis 6 steht geschrieben: Und die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Das kennen wir, Priester Gottes und des Christus. Petrus redet davon und bezeichnet uns als die Kinder Gottes so. Und die Schrift sagt hier, dass es eine erste Auferstehung gibt, nämlich diejenigen, die vom Tod in das Leben übergegangen sind, weil sie sich bekehren konnten, weil sie die Wiedergeburt erfahren haben. Die Wiedergeburt wird als die erste Auferstehung in der Schrift bezeichnet, und glückselig und heilig ist, wer an dieser ersten Auferstehung, der Wiedergeburt, teilhat. Der ist nämlich nicht in diesem Endgericht dabei. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Aber es geht jetzt hier in Offenbarung 16 darum, dass Gott Gerichte hält. Also nicht nur dieses Endgericht kommen wird, es wird kommen über diejenigen, die nicht wiedergeboren sind. Wir haben unser Endgericht schon gehabt in der Wiedergeburt. Aber jetzt geht es in der Schrift darum, in Kapitel 16, dass Gott Gerichte gibt, bevor dieser Tag kommt, und zwar Gerichte über diese Welt, über Menschen, die noch auf dieser Welt sind, bevor dieser Tag kommt. Und es steht in Offenbarung 16, Vers 9, etwas, was man vielleicht so nicht erwarten würde. Da steht nämlich: Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagenmacht hat, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Wer hat nach der Schrift über diese Plagen, von denen hier geredet wird, wer hat über diese Plagen Macht? Da steht, dass es Gott ist. Gott, der über diese Plagen Macht hat. Und obwohl es Gott ist, der über diese Plagen Macht hat, tun diese Menschen eines nicht: Buße, um ihm Ehre zu geben. Und dann geht es weiter in Vers 10, Offenbarung 16, Vers 10. Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Nach wieder heißt es hier, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und in Vers 21, es wiederholt sich da noch einmal, und ein großer Hagel, wie zentnerschwer, fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Die Schrift sagt uns, dass Gott es ist, der diese Plagen bewirkt hat, der Macht darüber hat. Und auch hier tun die Menschen nicht Buße, sondern was tun sie? Sie lästern Gott. Ihr habt diesen Ausspruch, wie kann Gott es zulassen? Vielleicht schon oft gehört, vielleicht auch selber schon gesagt. Manche sagen so etwas, wie kann Gott so etwas zulassen, weil sie tatsächlich ehrlich eine Frage haben und nicht so richtig wissen, wie sie Dinge einordnen sollen. Aber manche gebrauchen dieses Wort auch, um Gott auf die Anklagebank zu stellen, um zu Gott zu sagen, so kannst du nicht sein, so darfst du nicht sein. Sie haben ein bestimmtes Bild von Gott und sie drücken aus, dass Gott ihrer Meinung nach so nicht handeln darf. Aber sie verstehen nicht, dass Gott gerade durch solches Handeln zur Buße ruft. Sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Sie erkennen nicht, dass diese Dinge, die Gott hier tut, dass diese Plagen, die Gott hier über Menschen kommen lässt, dass das Rufe zur Umkehr sind, Rufe zur Buße sind. In Vers 7, ich hatte es vorhin schon gelesen, von diesem Altar kommt die Stimme: Ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Die Schrift sagt, es gibt Gerichte über Menschen, die hier auf dieser Erde sind, die hier noch leben. Und Gerichte ist etwas Furchtbares. Aber hier heißt es, sie sind gerecht und sie sind wahrhaftig, weil sie von Gott kommen. Wir erkennen aus der Schrift, dass Gott Plagen gibt. Er lässt sie nicht nur zu. Das ist tatsächlich zu kurz. Er gibt sie, und zwar mit dem Ziel, dass Menschen Buße tun. Vielleicht könnten wir sogar sagen, es ist so das letzte Mittel. Wenn alles andere nicht mehr funktioniert, was soll Gott denn noch machen, dass Menschen Buße tun? Was wir um uns herum sehen, die Bedrängnis, die wir um uns herum sehen, die Versuche, die Menschen unternehmen, diesen Bedrängnissen zu entkommen, Dinge rückgängig zu machen. Es ist ein verzweifelter Versuch, sich mit diesen Bedrängnissen zu beschäftigen. Und man ist so fokussiert auf diese Dinge, diese wieder zurückzudrehen, dass man eines nicht tut: Buße. Die Römer wurden beneidet um ihr Bürgerrecht. Paulus hat sich dann mal darauf berufen, aber nicht, weil er seine Bequemlichkeit wieder haben wollte, sondern weil er hier eine Möglichkeit sah, das Evangelium zu verkündigen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, so steht es geschrieben. Aus geistlicher Perspektive, wir haben hier auf dieser Erde kein Bürgerrecht. Wozu werden wir aufgefordert? Bedrängnisse rückgängig zu machen? Ist das wirklich der Fokus? Wir werden aufgefordert, zum allererst einmal Buße zu tun. Warum? Die Schrift sagt, dass wir nicht Anteil bekommen an den Plagen, die Gott über diese Welt bringt. Im Buch der Offenbarung in Kapitel 18 wird Babylon beschrieben. Und Babylon ist ein Bild, eine Beschreibung für Welt, für das, was Welt ist. Wenn ihr euch diesen Text mal durchlest, da werdet ihr erkennen, was da beschrieben wird. Eine Stadt wird beschrieben und das, was da beschrieben wird, ist der Art nach Welt. Und der Herr ruft sein Volk auf, aus Babylon rauszutreten, aus der Welt rauszutreten, damit das Volk Gottes nicht an den Plagen Anteil bekommt, die er über diese Welt bringt. Ich lese Offenbarung 18, Verse 4 bis 5. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Und weil Gott ihrer Ungerechtigkeiten gedacht hat, deshalb gibt es Gericht. Und der Herr ruft auf, sein Volk geht raus, dass wir nicht Anteil haben an diesen Plagen. Er will nicht, dass das Volk Gottes an diesen Gerichten Anteil bekommt und Schaden nimmt. In allererster Linie ruft Gott sein Volk, Christen, wiedergeborene Menschen, dazu auf, sich von dem zu trennen, was Welt ist, was Weltsystem ist. Liebe Freunde, ist uns klar, dass wenn wir beten, dass der Herr Menschen Raum zur Buße gibt, wenn wir beten, dass der Herr Menschen Raum zur Buße gibt, dass der Herr dann Bedrängnisse schicken wird. Ist uns das klar, dass unser Gebet um Raum zur Buße Bedrängnisse auslöst? Bedrängnisse sind Gottes Ruf zur Buße. Wie stellen wir uns eigentlich vor, dass Gott zur Buße ruft? Durch einen Traum? Ja, schön wär's, gell? So ein bisschen, so richtig einfach. Ich denke, Gott würde es tun durch einen Traum, wenn das der Weg wäre. Ich denke nicht, dass Gott Freude hat an Gericht. Von seinem Wesen her ist er der Gott der Liebe. Aber er weiß, dass auf dieser Erde bestimmte Dinge entschieden werden und dass es hier nicht darum geht, sondern es geht darum, was für die zukünftige Zeit in der Ewigkeit sozusagen sein wird. Dort ist das, was wirklich relevant ist. In Offenbarung Kapitel 8 wird ein Zusammenhang beschrieben, und zwar der, dass zwischen dem Gebet von wiedergeborenen Menschen, die Schrift nennt diese Leute Heilige, und dem, was Gott tut, ein Zusammenhang besteht. Zwischen Gebet und dem, was Gott tut, besteht ein Zusammenhang. Offenbarung 8, 3 bis 5. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar lege, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und er warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Wir lesen hier, dass das Gebet von wiedergeborenen Menschen etwas auslöst auf dieser Erde. Erschütterungen. Ist uns klar, dass das, was wir um uns herum sehen, was hier passiert, dass das Gebet ist, das Gott erhört von seinen Kindern. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 8, ein paar Kapitel vorher, wird nochmal auf dieses Räucherfass, auf diesen Rauch und diese Gebete Bezug genommen. Und schaut mal, was da steht. Kapitel 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also wir merken, dass das, was die Bibel hier in der Offenbarung, in diesem prophetischen Wort als Räucherwerk bezeichnet, das ist ein Bild. Und dieses Bild wird in Kapitel 5, Vers 8 erklärt. Es wird erklärt, als das sind die Gebete der Heiligen. Und dieses Räucherwerk, es steigt auf zu Gott. Die Gebete steigen auf zu Gott und sie lösen dann etwas aus. Und das, was sie auslösen ist, wenn ihr dann mal lest, was dann steht ab Kapitel 8, nachdem diese Gebete aufgestiegen zu Gott sind zu Gott und Donner und Stimmen und Erdbeben ausgelöst haben. Jetzt wird beschrieben, was dann passiert. Jetzt kommen diese 7 Posaunen. Und diese 7 Posaunen, die lösen alles Mögliche auf dieser Welt aus. Auf dieser Erde lösen sie aus, wo alles Mögliche ins Wanken kommt. Erschütterungen, Seuchen, Erdbeben, Hungersnöte, Gewalt. Was liest es zu Hause in Ruhe? Und diese Posaunen. Ich weiß nicht, ob dir mal einer mit einer Posaune ins Ohr geblasen hat. Eine Posaune ist eine Warnung. Und das, was hier passiert, sind Warnungen. Es sind Warnungen an die Welt. Diese Posaunen, die hier geschehen. Diese Posaunen sind sozusagen Bilder dafür. Gott warnt die Welt durch diese Erschütterungen, kehrt um. Das ist das, was hier passiert. Und wenn wir den Herrn darum bitten, dass er Menschen zur Buße ruft, dann spricht die Offenbarung davon, dass das Gebet ist, Räucherwerk ist, was zu Gott aufsteigt und es löst diese Erschütterungen aus. Bedrängnis hat der Herr von seinem Volk Israel, von diesem irdischen Volk, immer erst dann abgewendet, wenn dieses Volk Buße getan hat. Lest mal das Buch Richter. Wisst ihr, was da passiert? Da ist das Volk in Götzendienst, in Abkehr von Gott. Was tut Gott? Er schickt Bedrängnis. Er schickt Bedrängnis auf das Volk. Und in der Bedrängnis dann einen Richter, der zugleich ein Retter ist, der dieses Volk zur Buße ruft. Und das Volk tut Buße. Und der Herr befreit es. Und wisst ihr, was dann passiert? Das Gleiche wieder. Wieder Götzendienst. Wieder Abfall. Wieder Bedrängnis. Wieder schickt Gott einen Retter, der zur Buße ruft. Und das Volk tut Buße. Und der Herr führt es aus der Bedrängnis raus. Und wisst ihr, was dann passiert? Das Gleiche wieder. Wieder Götzendienst. Und das passiert im Buch Richter 7-mal hintereinander. 7-mal hintereinander passiert es. Es ist ein durchgängiges Muster, das wir in der Schrift erkennen, dass Gott aus Bedrängnis herausführt, dann und erst dann, wenn Menschen Buße tun. Weil die Bedrängnis ein Ruf zur Buße ist, ein Ruf zur Umkehr. Alles bemühen, alle Bedrängnisse selbst zu beenden. Sie sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil der Herr der Herrscher ist, der Herrscher über diese Geschichte. Und der Einzige, der aus der Bedrängnis herausführen kann, ist der Herr selbst. Und der Tod ist dann, wenn Menschen Buße tun. Im Buch Daniel, in Kapitel 9, ist in einer herrlichen Weise beschrieben, was Buße ist. Und ich möchte euch diese Verse lesen, wenn man merkt, man ist vielleicht auch als Christ hier mit Dingen verbunden oder hat sich mit Dingen verbunden, mit Dingen aus dieser Welt, wo Gott sagt, geh raus. Wir lesen diese Verse und hier merken wir, wie unser Herz einen Weg bekommt, Buße zu tun. Daniel 9, Vers 3. Und ich richtete mein Herz zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Also was tut er? Er bekennt, er sagt, wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen, wir haben gottlos gehandelt, wir haben uns aufgelehnt, wir sind abgewichen, wir haben nicht auf deine Propheten gehört. Wir haben nicht auf das gehört, was du gesagt hast, Gott, durch deine Propheten. Vers 7, bei dir, o Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist, bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Was macht Daniel? Er bekennt, Herr, du bist richtig unterwegs und wir sind falsch unterwegs. Bei dir ist die Gerechtigkeit, aber nicht bei uns. Bei dir ist Erbarmen und Vergebung. Das sagt jemand, der 70 Jahre Gericht über Jerusalem miterlebt hat. Erbarmen und Vergebung. Und er sagt, das ist richtig so gewesen, Herr, denn du bist gerecht. Wir haben uns gegen dich aufgelehnt. Wir haben, Vers 10, nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört, der uns gebot, in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Lesen wir mal, was da steht im Gesetz des Mose, wo Gott dem Volk Segen und Fluch vorlegt und er ihnen sagt, wenn ihr das und das tut, dann schwöre ich euch, kommt der Fluch über euch. Und dann wird dieser Fluch beschrieben in sehr, sehr ausführlicher Weise. Und Daniel sagt hier, der Fluch hat sich über uns ergossen. Gott hat wahrgemacht, was er hier damals angekündigt hat, weil wir gegen ihn gesündigt haben, weil wir nicht in seinen Rechtsordnungen geblieben sind. Vers 12, und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richteten, nämlich ein großes Unglück über uns zu bringen, sodass unter dem ganzen Himmel nichts derartiges geschehen ist, wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf die Wahrheit, auf deine Wahrheit. Und so war der Herr auf das Unglück bedacht und ließ es über uns kommen. Liebe Freunde, man kann nicht davon reden, dass warum lässt Gott etwas zu? Hier steht, und so war der Herr auf das Unglück bedacht und er ließ es über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Tagen, die er tut, aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums, Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der sein Name genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Der Daniel tut Buße. Das ist Buße. Buße ist Bekenntnis der Sünden. Und es ist Abkehr von den Sünden. Und es ist Hinwendung zu Gott. Es sind diese drei Dinge. Daniel bekennt die Sünden seines Volkes. Und er gibt damit Gott Recht. Er sagt, du hast Recht und wir haben Unrecht. Und dann wendet er sich ab vom Götzendienst. Das heißt, man hört auf, die Götzen anzubeten. Buße bleibt nicht bei Bekenntnis stehen, bei Bekenntnis von Sünden, sondern man wendet sich ab vom Götzendienst. Und dann betet man Gott an. Dann wendet man sich hin zu Gott. Buße bleibt nicht beim Bekenntnis stehen, sondern es wendet sich das Herz hin zu Gott und ab von den Götzen. Das ist das, was wir hier lesen. Und auf diese Buße führt Gott aus der Bedrängnis raus. Das ist Buße. Der Herr hatte einen Schwur geleistet, so steht es im Daniel. Und wenn wir im Gesetz des Mose nachlesen, dann lesen wir genau das, dass Gott hier etwas geschworen hatte, nämlich Fluch über jeden zu bringen, der die Voraussetzungen dafür erfüllt. Ich lese uns nochmal Daniel 9, Vers 11. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch, ja, sie sind abgewichen. Und so hat sich der Fluch, also deshalb hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und nun steht Gott zu seinem Wort. Er lässt in Erfüllung gehen, was prophezeit ist. Liebe Freunde, überlegen wir mal, was wir sagen, wenn wir behaupten, dass irgendeine böse Macht hier auf dieser Erde regiert oder vielleicht ein zukünftiger Antichrist alles irgendwie beherrscht und bedrängt. Überlegen wir mal, was wir da machen. Da geben wir diesemjenigen die Ehre. Und wir berauben Gott die Ehre. Wir behaupten damit, dass Gott nicht zu seinem Eid steht. Wenn wir behaupten, dass irgendjemand außer Gott diese Dinge, die auf dieser Erde als Gerichte passieren, durchführt, dann behaupten wir damit, dass Gott zu seinem Eid nicht steht. Und wir behaupten damit, dass Gott ein Lügner ist. Ich weiß, es ist wirklich hart, dieser Wahrheit, dass Gott Gerichte über diese Welt bringt, dem ins Angesicht zu sehen. Aber Gott tut es, weil er sagt, er möchte nicht, dass Menschen in Ewigkeit verloren gehen und in die Hölle gehen. Und hier auf dieser Erde ist nun mal der letzte Punkt, wo wir dazu diese Gelegenheit haben, umzukehren. Im Hebräer 9, 27, wir haben es gelesen, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach ist es aus. Danach ist das Gericht, da gibt es keine weitere Möglichkeit umzukehren. Und wer hier auf dieser Erde diesen Donnerschlag nicht hört und auf ihn nicht hört, diesen Donnerschlag der Bedrängnisse, der geht in Ewigkeit verloren, wenn er das hier nicht zum Anlass nehmen, Buße zu tun. Es ist so unglaublich ernst. Lukas 21, Vers 9, ich hatte es vorhin einmal angedeutet, er redet von verschiedenen Ereignissen, Jesus, von Schrecknissen, die geschehen müssen, bevor Jesus wiederkommt. Schaut mal, was da steht. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Gottes Botschaft an seine Kinder ist nicht, sich gegen die Erschütterungen zu wenden. Warum nicht? Weil sie vorher geschehen müssen, so steht es da. Wenn ihr von Kriegen und Empörungen hören werdet, erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Er sagt also, bevor ich wiederkomme, müssen Schrecknisse geschehen. Und er sagt, diese müssen geschehen. Macht es Sinn, sich gegen etwas zu wenden? Versuchen, etwas abzuwenden, was aus der Perspektive Gottes nach seinem Plan geschehen muss? Es macht keinen Sinn. Jesus gibt in diesem Wort seinen Kindern etwas Herrliches mit. Er sagt, diese Dinge müssen geschehen. Er sagt nicht, kämpft dagegen, dass die aufhören. Er sagt, die müssen geschehen. Aber er sagt seinen Kindern eines. Er sagt, erschreckt nicht. Und das ist der Punkt, um den es geht. Gottes Botschaft an seine Kinder ist nicht verhindert, dies und das durch jene Aktivität. Sondern er sagt, erschreckt nicht. Das ist die Botschaft. Erschreckt nicht. Habt keine Angst. Wenn ihr betet, geht davon aus, dass das, was um euch herum passiert, und zwar Bedrängnisse, dass das deshalb passiert, weil ihr betet. Erschreckt nicht. Paar Verse weiter in Lukas 21, Vers 18 steht, der Grund, warum wir nicht erschrecken sollen, das steht, und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Das ist doch bemerkenswert. Wir denken als Christen so schnell, da läuft irgendwas ganz groß schief. Aber wir sehen nicht, dass das, was da läuft, Folge unseres erhörten Gebetes ist. Und wir sehen nicht, dass Gott sagt, keine Angst, erschreck nicht. Kein Haar, nicht ein einziges Haar wird von deinem Haupt verloren gehen. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht gegeben. Und da heißt, sagt er ausdrücklich noch, im Himmel und auf der Erden. Und das sagt Jesus unmittelbar, bevor er in den Himmel auffährt. In einer Wolke in den Himmel auffährt. Und er sagt, so wie ihr mich auffahren seht, so werde ich wiederkommen. Und er sagt, als er auffährt, mir ist alle Macht gegeben. Und zwar dort, wo ich hingehe, in den Himmel. Und dort, wo ich sichtbar erstmal nicht bin, nämlich auf der Erde. An beiden Orten habe ich Macht, und zwar alle Macht. Und das ist der Grund, warum er sagt, kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen, fürchtet euch nicht. Ein Wort von dem Apostel Johannes zum Schluss. Johannes, Evangelium 16,33, er berichtet hier etwas, was Jesus selbst sagt. Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und es ist nicht nur so, dass Jesus die Welt überwunden hat, sondern er schließt uns in sein Überwinden mit ein, indem wir bewahrt sind. Bewahrt sind, erbetet, ausdrücklich in diesem hohepriesterlichen Gebet, in Johannes 17 ist dieses herrliche Gebet an den Vater beschrieben. Er sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Er sagt, er betet zum Vater, dass wir eins sind wie er mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Das hätte er ja tun können, aber er tut's nicht. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Liebe Freunde, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Gebet von Jesus Christus nicht in Erfüllung geht. Und wenn er betet, dass der Vater uns bewahrt vor dem Bösen, es wird geschehen. Aber nicht für diese allein bitte ich. Also nicht für diese Jünger da. Ja, er sagt in Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wenn du an ihn glaubst, durch sein Wort, dann gehörst du zu denen, für die Jesus Christus betet, vor dem Vater. Es gibt nichts Wichtigeres und Herrlicheres und Sichereres, als wenn der Sohn den Vater für dich etwas bittet. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Aus der Perspektive Gottes ist es nicht entscheidend, ob du bewahrt bist vor irdischen Bedrängnissen, sondern aus seiner Perspektive ist es entscheidend, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen, dass unser Glaube bewahrt wird, dass wir eins sind mit dem Vater und dem Sohn und dem Geist, wie Jesus mit dem Vater und dem Geist eins ist. Und dass wir seine Herrlichkeit sehen und dass wir bei ihm sind in Ewigkeit. Das ist es. Und dazu ruft Gott zur Buße. Amen.